Dann läuft das Mikro und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus der Wilhelmstraße 65 und ich habe das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ich bin Till Mansmann, ich bin 2017 im Bundestag gewählt worden. Mein Wahlkreis ist Südhessen-Bergstraße. Ich bin eigentlich von Haus aus Physiker, Diplomphysiker, und ich habe dann als Journalist gearbeitet, bis ich 2017 in den Bundestag gewählt wurde. Fachgebiet bei mir war das Steuerrecht. Deswegen wollte ich auch in den Finanzausschuss. Das hat nicht gleich geklappt. In der Zwischenzeit bin ich im Finanzausschuss. Und außerdem bin ich entwicklungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Das ist also sozusagen meine Hauptaufgabe hier.
Okay, das klingt jetzt nach einer sehr bunten Mischung, nach sehr vielen verschiedenen Stationen. Ich würde sagen, wir fangen dann einmal ganz vorne an. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Schule gegangen?
Ich bin eigentlich in Baden-Württemberg aufgewachsen, also in Baden geboren, in Mannheim, aber schon als ganz kleines Kind sind meine Eltern nach Freiburg, in die Nähe von Freiburg umgezogen. Da bin ich aufgewachsen, sehr schöne Gegend, sehr gutes Essen, da wo guter Wein wächst, wird auch gut gegessen. Bin aber dann nach dem Abitur erstmal genau auf die andere Seite von Deutschland gegangen, zum Wehrdienst, 2 Jahre lang nach Flensburg, und habe bei der Marine als Funker gedient auf einem Minensuchboot, im ersten Minensuchgeschwader, und danach habe ich studiert in Heidelberg, und da bin ich dann in meine jetzige Region gekommen, erstmal auch noch auf der badischen Seite, aber später dann aus beruflichen Gründen, familiären Gründen sind wir auf die hessische Seite gezogen, und da bin ich dann auch gleich in die FDP eingetreten, das war 2005. Seitdem mache ich auch Politik ehrenamtlich, kommunal, und ja, 2017 hat mich mein Weg dann in den Bundestag getragen.
Okay, du hast eben das Stichwort Essen angesprochen. Wo es guten Wein gibt, gibt es gutes Essen. Was ist denn dein Lieblingsessen?
In der Tat ein schwäbisches Essen, das in Maultaschen.
Ach ja.
Oder auch Sachen mit Spätzle. Ich bin ein großer Fan von Spätzle. Also ich bin nicht so der Kartoffeltyp.
Okay, naja, gut, muss man ja auch nicht sein. Okay, und du sagtest, nach dem Abitur hattest dich dann in den Norden verschlagen. Na gut, war ja damals wahrscheinlich nicht so ganz eine freiwillige Entscheidung.
Doch, das war in der Tat, ich musste zwar Wehrdienst leisten, ja, aber man hatte damals die Möglichkeit, wenn man sich freiwillig gemeldet hat, man konnte sich trotz Wehrdienst freiwillig melden und ein bisschen verlängert hat, 2 Jahre statt 18 Monate, dann konnte man sich das aussuchen, was man macht. Ah. Und ich wollte in der Tat Funker werden, Marinefunker. Ja. Ich bin Funkamateur gewesen, ich habe eine Amateurfunklizenz. Ich konnte schon morsen, als ich zur Marine kam, habe dann noch besser morsen gelernt und habe dann auch, wann war das, 1988, die Morse-Meisterschaften der Marine gewonnen. Ist lange her.
Okay.
Wird heute nicht mehr so gebraucht.
Nee, ich wollte gerade fragen, ist Morsen heutzutage noch in irgendeiner Angelegenheit von Vorteil? Also kann man damit noch was anfangen?
Nein, das ist wirklich nur noch ein Hobby. Aber damals haben wir es tatsächlich noch gemacht. Ich habe auch noch militärisch gemorst.
Ja.
War allerdings auch damals schon nur noch ein kleiner Teil. Die meisten Sachen waren so eine Art Funkfernschreiben. Heutzutage sind all die Systeme auf Digitales umgestellt. Das ist auch total sinnvoll im militärischen Bereich. Aber ich habe tatsächlich noch das alte Morsen gelernt.
Krass. Okay, ja, ich meine, schadet ja auf keinen Fall.
Nee, es schadet, das hat mir nicht geschadet, und ich finde das witzig, ich habe es nicht verlernt. Also.
Ach, cool.
Wenn man mich fragt, ich kann es immer noch. Ich kann es vielleicht nicht mehr so schnell hören, wie ich es konnte.
Ja.
Aber das sogenannte Morse geben, da bin ich, glaube ich, noch ziemlich gut.
Heißt es dann Morse geben und Morse nehmen, oder wie?
Lesen.
Ah, lesen.
Geben und lesen.
Alles klar. Und du sagtest, statt der 18 Monate, die man hätte machen müssen, hast du dann dich für 2 Jahre entschieden, um die Wahl zu haben, in welchem Bereich es geht.
Ich wollte schon immer mein Leben selbstbestimmt gestalten.
Ja.
Das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ich bin nicht so der, der das auf sich zukommen lässt. Ich wollte wirklich das wissen, was ich mache. Der zweite Vorteil war, ich habe mehr Geld bekommen als ein normaler Wehrdienstleistender. Ich hatte deswegen auch einen finanziell ganz guten Start in mein Studium.
Sehr gut. Und wie bist du auf dein Studienfach gekommen?
Das habe ich schon zu meiner Schulzeit entschieden. Ich wollte auch schon als Journalist werden. Also das passt schon zusammen. Ich würde sagen, mal Physik und Journalismus passt nicht zusammen. Aber ich wollte Journalist werden und habe damals einen Journalisten gefragt, was ich denn am besten mache.
Ja.
Und er hat gesagt, studieren, und zwar das studieren, was nicht alle so machen.
Aha.
Damit du dich unterscheidest. Und ich war gut in Physik und in Mathe. Und fand es auch immer spannend zu wissen, ja, ganz literarisch, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und habe im Nebenfach Philosophie gemacht, auch als Diplomfach.
Okay.
Und das war für mein Leben Ich hab ja in der Physik nie gearbeitet, mein ganzes Leben lang. Aber ich habe keine Sekunde bereut, dass ich Physik und Philosophie studiert habe.
Ja, es ist halt wirklich eine krasse Kombi. Also erwartet man jetzt nicht so. Und also war Physik dann einfach schon immer auch dein Lieblingsfach und so weiter. Also Physik und Mathe, wahrscheinlich bist du dann so ein klassischer Naturwissenschaftler, oder?
Nee, also meine Leistungskurse waren tatsächlich Physik und Deutsch.
Ach ja, okay, gut. Und
Mathe habe ich dann im Nebenfach gemacht, also als Grundkurs. Das war ein bisschen das Problem im Studium nachher, weil das viel mathematischer ist. Also ich hätte wahrscheinlich mehr davon gehabt von Mathe und Deutsch. Die
ja.
Physik ist schneller gelernt als die dahinterstehende Mathematik. Aber egal, ich habe es geschafft, habe mein Diplom gemacht,
Ja.
auch mit guten Ergebnissen, alles in Ordnung. Habe großen Spaß am Studium gehabt, weil es mich einfach wirklich interessiert hat. Und bis heute finde ich es einen großen Vorteil, dass ich naturwissenschaftliche Fragen, auch technische Fragen, meiner Ansicht nach auf Basis dieses Studiums ganz gut einschätzen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, das Studium hat einem persönlich was gebracht. Ja, und ich habe auch von vielen Journalisten Ähnliches gehört, dass man so seine Nische braucht und dann kann man da gut drüber schreiben. Wie war denn dann dein Weg zur schreibenden Zunft? Also du hast dann studiert und hast du während des Studiums schon erste journalistische Arbeiten vollbracht oder kam das danach?
Ich habe in der Tat schon im Studium sehr früh angefangen mit Praktika in
Ach
den
ja.
Semesterferien. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen auch geändert. Es gibt ja manchmal so Trimester, aber wir hatten damals ziemlich lange Semesterferien und relativ wenig Studiensachen in den Semesterferien. Ich habe da immer Praktika gemacht. Eigentlich von Anfang an, zuallererst mal bei der Tageszeitung, bei der Rhein-Neckar Zeitung in Heidelberg, in der Stadtredaktion, wo ich auch in der Heidelberger Zeit, ich habe mein Hauptstudium dann später in Frankfurt gemacht, aber mein Grundstudium die ganze Zeit als Freier gearbeitet habe. Super Schule für den Journalismus, der Lokaljournalismus bei einer Tageszeitung.
Ja.
Und habe dann aber auch andere Praktika gemacht und bin über diese Praktika dann auch direkt nach meinem Studium habe ich aus diesen Erfahrungen heraus oder aus diesen Kontakten heraus zwei Jobangebote gemacht. Eins davon habe ich angenommen, das war wieder in Heidelberg. So bin ich dann auch wieder in meiner alten Region gelandet.
Ja, und was war das dann für ein Job?
Das war bei einem Medienfachdienst, der heißt Kress Report.
Ach ja, kenne ich.
Also Leute, die sich mit Medien auseinandersetzen, kennen den gut,
Ja.
den ich auch in einer spannenden Zeit kennengelernt habe. Ich war der erste festangestellte Redakteur des Kress Report, nachdem Günter Kress, der Gründer, ihn abgegeben hatte, als er ihn verkauft hat an damals Peter Turi, mein erster Chef.
Ja.
Und das war auch eine strategische Entscheidung. Ich dachte, wenn du mal Journalist wirst, ist es gut, du kennst dich in der Medienlandschaft aus. Du
Auf jeden
weißt,
Fall.
wie Journalismus und wie Medien als Landschaft funktionieren. Auch das ist nie ein Nachteil in meinem Leben gewesen. Viele Leute verstehen nicht so richtig, wie unsere Medienlandschaft aufgebaut ist, was die Regeln dahinter sind, was aber in so einer Gesellschaft, in der wir leben, die freie Presse eine ungeheure Bedeutung hat. Ich verstehe das ganz gut.
Ja, eben, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvolles Hintergrundwissen, vor allem jetzt, wo wir uns im Bundestag unterhalten, und du Berufspolitiker bist. Okay, und dann, was waren denn dann so die Sachen, über die du geschrieben hast? Warst du mehr investigativ unterwegs? Hast du mehr über, weiß ich nicht, Veranstaltungen berichtet? War dann deine Nische tatsächlich, keine Ahnung, dieses Naturwissenschaftliche? Wie kann man sich deinen Alltag damals vorstellen?
Ich dachte tatsächlich, dass ich in diesem naturwissenschaftlichen Bereich lande, der ja nicht eigentlich investigativ ist,
Ja.
also von der Sache her. Er ist mehr tief zu verstehen. Nee, aber ich bin dann eben beim Kress Report gewesen. Das war in der Tat investigativ, ein Stück weit. Das hieß ja immer, der Kress Report weiß, wann jemand seinen Job verliert in den gehobenen Medien vor demjenigen, der gefeuert wird.
Ja.
Ich habe in der Tat da den Journalismus von dieser Seite kennengelernt, also wirklich Informationen, die nicht öffentlich sein wollten, an die Öffentlichkeit zu ziehen. Mir ist es einmal gelungen, eine Pressekonferenz von Gruner und Jahr zu zerschießen, indem ich schon eine Woche vorher drucken konnte, was sie da verkünden wollten. Und sie haben das sehr sportlich genommen. Ich habe ein Glückwunschschreiben vom Vorstand bekommen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Herzlichen
Ja,
Glückwunsch dazu.
für die war das unangenehm, aber
Ja.
sie haben es geachtet, dass ich es geschafft habe. Das
Ja.
hat auch so einen sportlichen Charakter. Aber ich habe mich dann auch nochmal selbstständig gemacht. Ich habe 5 Jahre lang mal ein Unternehmen gegründet, auch mit Risikokapital. Bin ich auch 5 Jahre geblieben, 1999 bis 2000, Ende 2004. Da habe ich auch Unternehmertum kennengelernt, was es bedeutet. Wir hatten damals auch einige Angestellte. Was es bedeutet, ein Unternehmen zu gründen, zu finanzieren, verantwortlich zu sein für Lohnzahlungen an andere, die in der Regel erst erfolgen, bevor sich die Gesellschafter, Geschäftsführer ihre Löhne auszahlen, wenn es knapp wird. Ich habe seitdem auch eine sehr, sehr hohe Achtung vor allen Arten von Unternehmertum. Jeder Mensch, der in Deutschland angestellt arbeitet, muss sich klar machen, da steht ein Unternehmen dahinter, das irgendwann mal von irgendwem mit Risiko, Herzblut und Intelligenz gegründet wurde, sonst wäre es nicht erfolgreich gewesen.
Ja.
Wir waren damals mäßig erfolgreich, das Unternehmen gibt's noch, aber es ist nicht so groß geworden. Aha. Muss ja auch nicht alles immer so groß werden, obwohl sie natürlich die Kapitalgeber das erhofft hatten. Das gehört aber halt dazu, aber dieser Teil meiner Lebenserfahrung, den möchte ich auch nicht missen. Und danach bin ich dann wieder in die Medien zurückgegangen, wieder zum Kress Report. Mhm. Und bin da gefragt worden, ob ich einen anderen Titel aus der Taufe heben will. Da ging es eben um das Steuerrecht für Steuerberater. Also es ging nicht eigentlich ums Steuerrecht, sondern um Steuerberatungskanzleien. Mhm. Ging es um alles Mögliche, aber journalistisch und nicht fachspezifisch. Also es ist ja ein Unterschied zwischen einem Fachblatt und einem Special Interest Blatt. Wir haben Special Interest gemacht. Das habe ich gemacht, bis ich dann in den Bundestag gewählt wurde.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Fachblatt und einem Special Interest Blatt?
Ja, also in einem Fachblatt, in einem echten Fachblatt wird wirklich, da kommen Fachleute zu Wort. Das sind im Prinzip wissenschaftliche Aufsätze, die dann auch natürlich in eine anständige sprachliche Form gebracht werden. Mhm. Auch dafür braucht man Redakteure. Aber Special Interest bedeutet eben tatsächlich Interviews, sogenannte gebaute Beiträge, wo Zitate drin sind, wo Leute zu Wort kommen, die nach wirklich klassischen journalistischen Regeln erstellt werden. Das würde man ja in einem wirklichen Fachblatt, sag mal in der Naturwissenschaft Science oder Scientific American nicht finden. Sondern es ist wirklich wie in einem politischen Magazin gewesen.
Okay, alles klar. Und das Unternehmen, das ihr gegründet habt, also hast du nicht ganz alleine, sondern wahrscheinlich mit ein paar Leuten?
Nee, das haben wir zu dritt gegründet, mit zwei Partnern, die auch alle aus dieser Ecke kamen.
Ja, und was ist das für ein Unternehmen?
Das war eine Art IT-Unternehmen, das sich mit der Verbreitung von journalistischen Inhalten beschäftigt hat.
Ah ja.
In der Zwischenzeit hat sich's, glaube ich, wenn ich das, soweit ich das von außen beurteilen kann, ziemlich stark technisch entwickelt. Also es ist ein technischer Dienstleister.
Okay, oder alles klar.
Computerdaten, also nicht Hard, sondern Software. Mhm. Jetzt.
Okay, naja, ich meine, das ist ja auch gut, wenn man mit der Zeit geht und sich dann weiterentwickelt. Okay, und das war dann bis 2004, sagtest du, und 2005 bist du dann der FDP beigetreten.
Genau, und nach Heppenheim umgezogen, auf die hessische Seite.
Ach ja, genau.
Aus familiären Gründen das Bundesland gewechselt, was natürlich dann für die politische Karriere sehr wichtig war, weil es wirklich der Landesverband ist, dass da, wo man politisch groß wird, das war dann für mich der Landesverband Hessen. Mhm. Hätte ich 500 Meter weiter südlich gewohnt, wäre es der Landesverband Baden-Württemberg geworden.
Ja.
Finde ich immer lustig, wenn ich die Kollegen aus Baden-Württemberg treffe, die für mich heute ein anderer Landesverband sind, aber wenn ich die Sprachfärbung höre, ist das sehr familiär.
Ja, klingt dann vertraut. Okay, und wusstest du schon immer, dass die FDP deine politische Heimat ist? Oder hast du, weiß ich nicht, in deiner Jugend auch mal mit irgendwie anderen Parteien geliebäugelt oder sogar mal einen kurzen Ausflug gewagt?
Ich habe tatsächlich diesen kurzen Ausflug gewagt. Als ich Schüler war, ich war schon immer sehr, sehr an Politik interessiert. Mhm. Und ich war schon immer fest von der parlamentarischen Demokratie überzeugt. Ich habe den Bundestag fand ich spannend.
Ja.
Und ich habe die prägenden Erlebnisse, die ich hatte, war zum Beispiel das konstruktive Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, wo Helmut Kohl dann nicht in einer Wahl, sondern in einem von der Verfassung vorgegebenen Prozess Kanzler wurde. Das haben wir in der Schule dann, wir würden eine Art Public Viewing, einen Klassenverband am Fernseher geschaut.
Ja.
Ich war total fasziniert.
Ja, ich glaube, das ist immer schön, wenn man irgendwie so eine Art Schlüsselerlebnis hat und dadurch die Faszination noch mehr erweckt sozusagen.
Genau, und da bin ich dann gemäß, sage ich tatsächlich auch, meines Elternhauses in die Junge Union eingetreten.
Aha.
War dann auch mal, was war ich, stellvertretender Kreisvorsitzender oder irgendwas. Ich habe da auch mitgearbeitet und mitgemacht. Bin dann, als ich ins Studium, dann Wehrdienstzeitstudium, habe ich da so den Kontakt verloren und habe dann immer wieder festgestellt, wenn ich Zeitung gelesen habe, dass ich mich über die Union geärgert habe, über die Positionierungen. Und immer wenn ich, also ganz häufig ist es mir so gegangen, dass ich Artikel gelesen habe und gelesen habe, was die FDP dazu sagt, und das fand ich einfach vernünftiger.
Ja.
Also der Gedanke, den Staat aus der individuellen Freiheit herauszudenken. Mhm. Und nicht aus einem Gesellschaftsmodell heraus, dass man dann die Bürger einbindet, sondern wirklich aus der individuellen Freiheit heraus, das hat mich wirklich überzeugt. Und deswegen bin ich dann aus Junge Union und CDU wieder ausgetreten. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte gerne in die FDP, habe es aber erst mit meiner Familie besprochen.
Ah ja.
Ich habe dann auch in, ich habe vorher noch in Weinheim gewohnt, als ich in Heidelberg-Mannheim gearbeitet habe. Dort auch mit dem Ortsverband, das ist ja noch Baden-Württemberg, auch Kontakt gehabt. Die wollten natürlich immer, dass ich eintrete, aber ich wusste ja schon, dass ich nach Hessen ziehe.
Eben.
Und wollte nicht so einen Landesverbandwechsel machen.
Ja.
Und bin dann aber sofort eingetreten, als ich umgezogen war.
Okay. Und wie waren dann da deine Stationen? Hast du dann erstmal den stillen Beobachter gespielt oder hast du direkt auch irgendwelche Ämter auf kommunaler Ebene begleitet?
Also ich habe gleich gesagt, als ich eingetreten bin, haben sie natürlich gefreut. Also ich war damals ja junger Familienvater,
ja,
ein kleines Kind, Journalist vom Beruf, das fanden die alles gut natürlich.
Ja.
Wollten, dass ich beitrete, aber ich sage, mache ich auch und ich will auch was machen. Also ich will keine Karteileiche sein, die nur ihren Beitrag zahlt. Ich will das auch gar nicht runtermachen. Ich finde das toll, wenn Leute bei uns, die überzeugt sind, beitreten, ihre Beiträge zahlen und sagen, ich lasse andere machen, ich habe keine Zeit, auch die Unterstützung brauchen wir, aber ich war einer von denen, die machen wollten.
Mhm.
Und in der, im Heppenheimer Ortsverband, ein herausragender Ortsverband, denn dort ist 1948 die FDP gegründet worden.
Ah.
Das ist der Gründungsort der FDP, Heppenheimer der Bergstraße.
Ja.
Da wollte ich mitmachen und die haben mich auch gleich eingebunden und ich war relativ schnell dann erstmal Beisitzer im Ortsverband und dann irgendwann bin ich gefragt worden, als es da Wechsel gab, ob ich nicht Ortsvorsitzender werden will und ob ich nicht stellvertretender Kreisvorsitzender werden will und so bin ich dann da reingewachsen und habe immer gesagt, ja, das mache ich, wenn ich da gebraucht werde.
Mhm.
Ich habe mich da keine Kampfabstimmungen stellen müssen,
ja,
oder gestellt, weil wenn es jemand anders unbedingt hätte machen wollen, hätte ich den auch gelassen oder
ja,
die.
Mhm.
Als dann die Posten da waren und gefragt hat, Mensch, das ist doch dein Ding und wir mögen dich ja hier, habe ich es halt gemacht. Gab dann auch wieder den üblichen Stress, den man so kennt.
Mhm.
Aber es ist natürlich gut, dass ich ein paar Jahre erlebt habe, wie unsere Partei an der Basis tickt. Und,
ja,
und in dieser niedrigen Position, auch ohne kommunale Ämter. Ich war immer auf den Listen, aber die sind ja nur alle 5 Jahre.
Mhm.
Kommunalwahllisten war ich immer draufgestanden, aber nie so weit oben. Ich bin da nie gewählt worden. Erst ein Jahr, bevor ich in den Bundestag kam, bin ich in den Kreistag gekommen.
Ach, krass. Okay.
Ja, aber ich habe halt immer im Kreisverband, Ortsverband mitgemacht.
Mhm.
Ich sag mal, meine große Stunde kam dann sozusagen, oder meine größeren Stunden kamen, als die FDP aus dem Bundestag geflogen ist, als
ja,
sie rausgeflogen ist.
Warte mal, das war von 2013.
9 bis 13 waren wir mit einem Rekordergebnis im Bundestag. 13 sind wir aus dem Bundestag rausgeflogen.
Genau, von 13 bis 17 wart ihr auch eine parlamentarische Opposition.
Ja, ich war 2009, glaube ich, 10, ja, 9, war ich Landtagskandidat. Das war in der Hessen der Ypsilanti-Zeit.
Mhm.
War eine spannende Zeit, haben auch gute Ergebnisse eingefahren.
Ja.
Und als wir dann aus dem Bundestag geflogen sind, habe ich war ich natürlich ein bisschen deprimiert, aber ich habe mir die Lage angeschaut und habe gesagt, ich kann nicht anders als weitermachen,
ja,
weil es in Deutschland keine liberale Partei gibt.
Ja, ja.
Es gibt für mich keine Alternative. Ich kann jetzt nicht einfach konservativ werden oder Sozialdemokrat und ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich aufhören soll, mich politisch zu engagieren.
Ja.
Dann mache ich es halt in einer Partei, die nicht so gut dasteht.
Eben.
Muss auch sagen, ich war damals ja auch Kandidat gewesen für den Landtag. Ich bin damals als Bundestagskandidat. War ich Bundestagskandidat? Ja, auf jeden Fall bin ich eingeladen worden zur Landesvorstandssitzung, wo man sozusagen sich dann geäußert hat zu der verlorenen Bundestagswahl. Genau, ich war Landtagskandidat, aber wir hatten in Hessen in der gleichen Abend Landtagswahlen.
Ah, okay.
Und sind mit 5,001 was Prozent gerade noch so reingerutscht, nachts um 3. Ich bin noch ins Bett gegangen, damals in dem Glauben, auch aus dem Landtag geflogen zu sein. Und als dann am Montag, glaube ich, genau am Montag drauf, die Landesvorstandssitzung war, wo dann diese beiden schlecht laufenden und diese große verlorene Bundestagswahl besprochen wurden. Da bin ich nach Wiesbaden gefahren, war ich eingeladen als Kandidat und habe gesagt, jetzt möchte ich mir doch mal anhören, was die Verantwortlichen, also nicht in dem Sinne von die Schuldigen, sondern die nun mal verantwortlich sind, was die dazu sagen.
Mhm.
Ich möchte das wissen. Also ich möchte in dieser Niederlage schon direkt aus deren Mund hören, was sie meinen, was ist.
Mhm.
Ich habe da einiges an Sprachlosigkeit erlebt, aber ich habe eben auch einen erlebt, der nicht sprachlos war.
Und wer war das?
Und das war Dr. Stefan Ruppert.
Ah ja.
Der, finde ich, damals, ich habe es ihm auch später mal gesagt, eine sehr kluge, bewegende Stellungnahme abgegeben hat.
Mhm.
Es ging nicht um Schuld oder sonst was, sondern es ging wirklich darum, wie man weitermachen kann.
Mhm.
Und am Ende von dieser Sitzung habe ich gesagt, also mit solchen Leuten mache ich gerne weiter.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber solchen Leuten traue ich zu, die FDP wieder aufzubauen. Und später kam dann ja die Entscheidung eben auch für Christian Lindner. Mhm. Ich war dann auch auf den Bundesparteitagen und habe sehr schnell das Gefühl gehabt, dass das den richtigen Weg geht. Mhm. Und Christian Lindner hat ja auch damals gesagt, wir haben dann gesagt, ja, die Merkel hat uns so schlecht behandelt und die Medien haben uns runtergeschrieben. Und Christian Lindner hat dann irgendwann mal gesagt, Leute, wenn ihr die Schuld bei anderen sucht, dann werdet ihr das nicht schaffen. Wir müssen gucken, was bei uns falsch gelaufen ist. Und jetzt haben wir die Chance, ohne Rücksicht auf irgendwelche Koalitionen oder sonst irgendwas, genau das zu sagen, was wir für richtig halten und unsere Programmatik wieder sauber auszurichten. An dem, was wir für richtig finden, nämlich die Freiheit des Einzelnen in den Vordergrund zu stellen. Das hat mich überzeugt und motiviert. Und deswegen bin ich dabei geblieben. Und da sind dann ja auch wieder Posten frei geworden im Land. Und da bin ich dann in den Landesvorstand gekommen.
Ah, ja.
Auch irgendwann mal ins Landespräsidium, also in die Herzkammer der hessischen FDP-Strukturen. Und daraus ist dann auch meine Kandidatur entstanden. Man kann heute wirklich sagen, wären wir nicht aus dem Bundestag geflogen, wahrscheinlich säße ich heute auch nicht im Bundestag.
Ja.
Es hatte auch was von der Katharsis, von der Reinigung. und für mich persönlich auch, finde ich, diese Erfahrung des Scheiterns, die ich ja schon erlebt habe als Kandidat und engagiertes Mitglied, die vergesse ich nicht. Die ist immer präsent. Ich glaube, das ist wertvoll für mich, dass man dann auch in den Erfolgsphasen, dass einem die nicht zu Kopf steigen.
Ja, eben, dass man bodenständig bleibt. Okay, und während du dich anfangs kommunalpolitisch engagiert hast, warst du weiterhin dann bei Kress tätig?
Das war schon, ich war da bei Kress, also das war beim Verlag Neue Wirtschaftsbriefe.
Ah, okay.
Der Kooperationspartner von Kress, der irgendwann mal ging diese Kooperation auseinander.
Mhm.
Der Titel, bei dem ich war, ist dann zu dem Verlag Neue Wirtschaftsbriefe, NWB, gegangen. Und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht bei ihnen das weitermachen möchte.
Ja.
Und ich habe damals gesagt, ja, ich finde die Aufgabe spannend, ich mache die gerne, ich freue mich, dass man mich das fragt, aber der Verlag hat seinen Sitz in Herne, mitten im Ruhrgebiet. Ich sage, da ziehe ich nicht hin, das tut mir leid.
Ja.
Und dann hat man mir ein sehr attraktives und großzügiges Homeoffice-Angebot gemacht, damals schon,
ja.
2005.
Sehr progressiv.
Oder 6, 2006 muss das gewesen sein.
Ja.
Und ja, das war sehr progressiv, das hat aber auch gut funktioniert. Ich habe dann also tatsächlich sehr viel in Heppenheim gearbeitet.
Okay, das hat dann funktioniert und dann gab es diese bewegende, war das eine Pressekonferenz oder war das ein internes
Ding? Das war ein internes, das war also die Landesvorstandssitzung mit eingeladenen Kandidaten.
Ah ja,
zur Aufarbeitung. So wir machen das immer, also wir machen das ja immer. Also der Landesvorstand tagt immer nach einer wichtigen Wahl.
Ja.
Ja. Und dann bespricht man mal, im Erfolgsfall kann man auch besprechen, wie es jetzt weitergeht, wer die Koalitionsverhandlungen führt, wer gegebenenfalls personell aufgebaut wird. In dem Fall haben wir anderes besprochen, ja.
Okay. Und was ist der Unterschied zwischen war das Vorstand?
Landesvorstand.
Und Präsidium?
Ja, in der Tat, der Landesvorstand ist ein größeres Gremium, aber es gibt auch mal so eine Art geschäftsführenden, engeren Landesvorstand.
Mhm.
Das ist das Landespräsidium.
Ja.
Vorsitzende ist auch die Landesvorsitzende.
Mhm.
Aber es gibt also gewählte Präsidiumsmitglieder, die dann auch dem Landesvorstand angehören.
Ja.
Aber da werden auch viele Entscheidungen getroffen. Also auch sozusagen geschäftliche Entscheidungen.
Und wie groß sind die beiden Gremien jeweils? Ungefähr?
Also die Landesvorsitz, die Stellvertreter, der Schatzmeister oder der Landesschatzmeister und 4 gewählte Präsidiumsmitglieder, so ganz grob. Also
okay.
Das ist dann so das Herzstück, aber wir haben dann tatsächlich sehr viel mehr Beisitzer noch im erweiterten Landesvorstand.
Okay, also relativ überschaubar aber.
Also das Präsidium ist ein überschaubares, kleines Gremium. Der Landesvorstand ist natürlicherweise auch ein bisschen größer. Wir müssen ja auch eine Menge von Kreisverbänden da abbilden. Und es soll ja auch jeder mitmachen können und den Draht halten können zum Landesverband.
Ja. Okay, dann kommen wir vielleicht mal zu deiner Bundestagskandidatur. Wie hat sich das dann ergeben?
Ja, also ich war dann im Landespräsidium. Dann wurde natürlich schon gesagt, also war schon irgendwie klar, dass Leute, die da schon solche Ämter begleiten, auch eine Rolle spielen bei der Listenaufstellung.
Mhm.
Ich musste mich dann in meinem Bezirksverband eben mit mit den Leuten einigen, die da auch Ambitionen hatten. Das war im Wesentlichen, das kann man ja offen sagen, Moritz Promny, damals, ich glaube damals schon Generalsekretär oder auch mal stellvertretender Vorsitzender, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Position. Wir haben das in Südhessen immer sehr, sehr freundschaftlich gemacht, weil ich Moritz Promny unglaublich schätzen gelernt habe. Mhm. Eben auch gerade in der Zeit, als die FDP nichts zu verteilen hatte.
Ja.
Und wir haben einfach so sehr schnell ein tolles Vertrauensverhältnis zueinander aufgebaut und unausgesprochen immer ausgemacht, wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern miteinander.
Ja.
Und da haben wir diese Fragen einvernehmlich geklärt. Völlig, also wirklich völlig einvernehmlich.
Das ist doch schön.
Und wir sind am Ende dann, es gab da Diskussionen, am Ende dann in die Konstellation reingegangen, die wir, glaube ich, beide am liebsten wollten und hatten auch gemeinsam Erfolg, weil wir uns nicht gegeneinander, sondern miteinander gekümmert haben. Und jetzt bin ich selbst Bezirksvorsitzender von Südhessen.
Ah ja.
Und ich hoffe, dass ich diesen Geist da so erhalten kann.
Wie war denn dann die Konstellation am Ende?
Moritz Promny ist in den Landtag gewählt worden und ich in den Bundestag.
Ah ja,
okay. Jeweils als Erste aus unserem Bezirksverband. Mhm. In meiner ersten Wahl war das der Listenplatz 5 der hessischen FDP. Bei Moritz weiß ich es gar nicht, ich glaube auch.
Okay.
Weil ein fünfter Platz für den Landtag besser ist, weil tendenziell mehr Leute in den Landtag kommen, also relativ gesehen. Mein fünfter Listenplatz war nicht safe.
Ja.
Also als ich aufgestellt wurde, ein Jahr vor der Bundestagswahl, war es nicht klar, dass ich in den Bundestag gewählt werden würde. Mhm. Aber ich hatte eine gute Chance.
Ja.
Das wollte ich eigentlich auch. Ich habe mich immer lange engagiert und habe gesagt, ich habe mehrere Kandidaturen gemacht, Landtag, Bundestag, sozusagen zur Vorbereitung, und ich habe es eigentlich so als Krönung meiner Karriere betrachtet. Ja. Ich sage, ich möchte einmal auf einen Platz antreten, wo ich nicht in jedem Interview sagen muss, ich weiß, dass ich nicht reinkomme.
Ja.
Wo ich eine Chance habe.
Wo man es probiert.
Ja, und das, und hätte ich, wäre ich nicht gewählt worden, wäre es mir trotzdem eine Freude gewesen, weil ich wollte halt mal auf einen aussichtsreichen Platz.
Ja.
Jetzt hatte ich noch das Glück, wir haben ein tolles Ergebnis eingefahren, aus dem aussichtsreichen Platz wurde ein Mandat.
Eben. Okay, und dann ging es für dich nach Berlin. Weißt du noch, also wie du dich gefühlt hast am Wahlabend und am Montag dann, als es wahrscheinlich nach Berlin ging?
Es dauert eine Weile, bis diese Realität, dass man jetzt gewähltes Mitglied eines Verfassungsorgans ist, auch das ist eigentlich das am meisten geschätzten, weil direkt vom Volk gewählten Verfassungsorgans des Bundestags, das ist schon ein bisschen ein euphorisierendes Gefühl.
Ja.
Und es dauert eine Weile, bis es abklingt.
Ja.
Das geht nicht von heute auf morgen. Aber man gewöhnt sich an alles. Ich glaube auch, dass ich eigentlich auf dem Boden geblieben bin. Aber das müssen andere beurteilen. Sollte ich mal ganz leichte Tendenzen zeigen wollen, dass ich nicht auf dem Boden bleibe, dann habe ich eine Familie, die mich sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich wieder zurückholt.
Sehr gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man irgendwie doch dann bodenständig bleibt. Okay, und dann sagtest du, dass du direkt eigentlich in den Finanzausschuss wolltest, dass du da mittlerweile bist, aber dass das nicht auf Anhieb geklappt hat. Ich habe jetzt schon in den vergangenen Interviews gelernt, dass man so eine Art Präferenz angibt, in welchen Ausschuss man möchte. Und dann hat man entweder Glück oder kriegt so seinen Zweit- oder ich weiß nicht, ob es auch einen Drittwunsch gibt. Wie war das denn bei dir? Was hättest du dir gewünscht und wie ist es gekommen?
Also damals die Verteilung hat auch wieder jemand gemacht, den ich halt sehr schätze, nämlich Dr. Stefan Ruppert.
Ach ja.
Der dann ja in dieser neuen Fraktion der erste parlamentarische Geschäftsführer wurde, der für Personalfragen zuständig ist. Der hat die Verteilung gemacht. Dem habe ich gesagt, ich möchte den Finanzausschuss, und er hat mir gleich offen kommuniziert und gesagt, du, das wird schwierig. Mhm. Da haben wir viele Leute, das ist bei uns ein beliebter Ausschuss, wir haben auch gute Leute da. Da bist du, das sieht nicht so gut für dich aus.
Mhm.
Und dann habe ich gemeinsam mit ihm sozusagen Alternativen gesucht. Das ist mit ihm in toller Abstimmung immer gewesen.
Ja.
So dass ich dann mit der Wahl fiel dann auf den Sozialausschuss.
Mhm.
Das war für mich nicht einfach, weil ich diese Themen nicht kannte.
Mhm.
Ich bin kein Sozialpolitiker.
Ja.
Und das ist ein schwieriges Feld. Das ist ein wichtiges Feld. Unglaublich viel Geld wird da ausgegeben. Das ist ja das Ressort, das am meisten Geld zur Verfügung bekommt.
Aha.
Ja, größter Posten im Etat.
Ja.
Ja, auch die ganzen Rentengeschichten laufen ja da drüber.
Ja, gut.
Da habe ich aber wahnsinnig viel gelernt.
Mhm.
Und ich war da ja, also die Leitung des Bereichs haben damals Johannes Vogel und Pascal Gruber gemacht.
Ach ja.
Zwei Kollegen, die beide schon Bundestagserfahrung hatten.
Mhm.
Ja, sehr viele in unserer Fraktion hatten ja wie ich keine, aber ein paar, glücklicherweise ein paar von denen aus der alten Garde, muss man sagen, waren halt noch mit dabei, so wie Dr. Stefan Ruppert, Johannes Vogel und Pascal Kober, die sich sehr, sehr kollegial dann um uns gekümmert haben. Mhm. Wir sind gut begleitet worden durch diese schweren, also die ersten Ausschusssitzungen und so weiter, wo man erstmal lernen muss, wie das Ganze funktioniert.
Ja.
Da hatte ich eine tolle Begleitung. Und dann nach 2 Jahren ist dann Dr. Stefan Ruppert aus dem Bundestag, das sieht man immer wieder, der hat schon eine wichtige Rolle für mein Leben gespielt, hier mein politisches, aus dem Bundestag ausgeschieden, auf freie Entscheidung in die freie Wirtschaft zu gehen. Daraufhin ist dann Bettina Stark-Watzinger vom Finanzausschuss in den Haushaltsausschuss gewechselt und der Platz, der frei wurde, der wurde mir angeboten, den habe ich dann angenommen.
Okay.
Dafür habe ich dann das andere Ressort, das ich dazu bekommen hatte, das war wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, war auch ein neues Feld für mich, was ich aber aus Interesse, ich finde das einfach ein spannendes Feld, habe ich auch gemacht, dass den Platz musste ich dann abgeben, weil mir gesagt hat, Finanzausschuss ist schwierig, du musst dich konzentrieren können, die tagen auch parallel, besser keine 2 Ausschüsse, habe ich den wieder abgegeben. Aber jetzt in der neuen Legislaturperiode ist die Not mit den Ausschusssitzen noch viel größer geworden, weil wir ja zum Beispiel im Finanzausschuss tollerweise den Finanzminister stellen.
Ja.
Der hat 2 Staatssekretäre mitgenommen. Mhm. Andere sind auch, also die, plötzlich haben sich Veränderungen ergeben, dass im Finanzausschuss Platz war.
Ja.
Und das hat dann nachher zu der Konstellation geführt, dass ich jetzt dem Finanzausschuss weiter angehören darf, was ich sehr gerne tue.
Ja.
Und auch der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung, wo ich auch Sprecher geworden bin.
Ach ja.
Das ist auch schön, so dass ich jetzt also wirklich eine tolle Kombination habe, in der ich arbeiten darf.
Wie kriegt man das denn zeitlich unter? Weil du sagtest vorhin noch, 2 Ausschüsse ist schwierig.
Das ist herausfordernd.
Ja.
Das braucht gute Kollegen.
Ja.
Die habe ich in beiden Ausschüssen.
Okay.
Die menschliche Zusammenarbeit in beiden meiner Ausschüsse ist hervorragend. Ich kann mich auf die Leute verlassen.
Ja.
Und deswegen geht das.
Okay.
Aber es ist stressig. Ich muss jedes Mal bei den Ausschusssitzungen hin und her schieben, manchmal hin und her rennen.
Ja.
Ich muss die Zeiten legen. Ich brauche dann immer wieder Leute, die Punkte für mich übernehmen, weil ich nicht teilen kann.
Ja.
Und mich dann entscheiden muss und häufig natürlich für WZE entscheide.
Hm. Logisch, mit dem Sprecherposten. Okay, aber dann hast du im Finanzausschuss auch was vom Fall Wirecard mitbekommen?
Also im Finanzausschuss bin ich Steuerpolitiker.
Ach ja.
Okay. Und Wirecard ist eine Frage der Regulatorik, also Finanzmarktregulierung und Kontrolle. Das gehört also nicht zu meinen Arbeitsaufträgen. Aber natürlich, wenn man im Finanzausschuss sitzt, dann kriegt man da einiges mit. Das habe ich mit großer Spannung verfolgt. Ich weiß schon, um was es geht.
Ja gut, aber ich
habe aber nicht daran gearbeitet.
Nee, ich glaube auch jeder, der einfach nur Nachrichten im vorletzten Sommer geschaut hat, hat das mitbekommen. Okay, gut, alles klar. Ja, ich meine, es ist ja logisch, dass man da unterschiedliche Themenaufteilungen hat. Und okay, dann, ja, klar, das betraf die Regulatorik. Und du bist für Steuern zuständig. Alrighty. Und das sogar als Physiker vom Hintergrund.
Ja, Finanzen haben mit Zahlen zu tun und die Zahlen sind die gleichen wie in der Physik.
Das stimmt, ja.
Und manchmal in der Politik auch sehr groß. Man könnte fast sagen wie in der Astronomie. Aber
und dann wird's wieder philosophisch. Ja, okay, alles klar. Und ja, das sind so jetzt deine Themen derzeit. Der Ausschuss, wo du Sprecher bist, beziehungsweise das war wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Was sind da gerade so die aktuellen Themen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, man kriegt da gar nicht so viel mit.
Das ist eigentlich jetzt der Ausschuss, der global am Herz des globalen Konflikts steht. Wir haben ja einen globalen Konflikt zwischen autoritären Kräften und dem demokratischen Westen.
Ja.
Auch der Ukraine ist dafür praktisch wir erleben es auch als Stellvertreterkrieg. Es geht darum, dass die Ukraine eben ihren eigenen freien Willensweg nicht gehen darf, aus russischer Sicht. Und wir das anders sehen und deswegen auch die Ukraine direkt auch mit schweren Waffen unterstützen. Das war ja ein schmerzhafter Prozess. Das hat große Auswirkungen auf die globale Entwicklungszusammenarbeit. Zum Beispiel wird ja auch, also Ukraine und Russland produzieren unglaublich viele Grundnahrungsmittel, vor allem Weizen.
Ja.
der jetzt nicht mehr exportiert werden kann, weil die Russen das Schwarze Meer blockieren, die Schwarzmeerhäfen und auch ihre eigenen Erzeugnisse zurückhalten und es große Lieferschwierigkeiten gibt. Das stürzt viele Länder, die abhängig sind von Nahrungsmittelimporten, in große, große Schwierigkeiten. Wir wissen, große Revolutionen, auch die Französische Revolution, wurden durch Brotpreise ausgelöst. Mhm. Das ist natürlich, wenn es den Menschen an die Grundnahrungsmittel geht in den Ländern, dann destabilisiert das dort. Ja. Das ist ein großer Punkt. Der nächste ist natürlich einfach globale Sicherheitsstrukturen. Wir haben einen Systemwettbewerb mit China, mit Russland. Mhm. Die Chinesen agieren auf der ganzen Welt sehr offensiv, weil es geht auch um Rohstoffe, um den Zugang zu Rohstoffen. Nicht zuletzt um Energie natürlich. Auch da erleben wir diese Russland-Krise.
Ja.
Bei der Versorgung Deutschlands mit Energie. Wir wollen das auf nachhaltige Energiequellen umstellen. Da kommt dann das Klima, die große Klimafrage rein. Mhm. Also all diese Sachen kommen meiner Ansicht nach am reinsten im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an.
Ja.
Und unsere Positionierung ist natürlich da klar westlich. Aufbau von Demokratien. Deutschland braucht aber auch verlässliche Partner in der Welt.
Ja.
Da geht es eben auch um Rohstoffe und Energie. Und das ist die Kernfrage, die wir jetzt stellen müssen. Wie können wir unsere Wirtschaft, insbesondere auch die Abhängigkeit unserer Wirtschaft, das bedeutet für mich also eine große Menge von Energie, die Deutschland jedes Jahr benötigt, die wir nicht regenerativ in Deutschland alleine herstellen können. Also werden wir einen Teil importieren müssen. Das Buzzword dafür ist Wasserstoff.
Mhm.
Wasserstofftechnologie als Speicher- und Transportmedium und Wasserstoffderivate. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass man Wasser, also man wird dann immer am Anfang Wasserstoff produzieren. Man muss es nicht als Wasserstoff transportieren, weil Wasserstoff, da bin ich jetzt wieder Physiker,
ja,
ein hochflüchtiges Gas ist, das schwer zu speichern ist, das sehr viel Raum braucht.
Mhm.
Man kann es dann verflüssigen, dann kann man es wesentlich dicht, aber dann muss man es sehr kalt machen,
ja,
was auch wieder Energieverluste bedeutet. Aber man kann es natürlich in andere Stoffe auch umwandeln, wie zum Beispiel Ammoniak NH3.
Mhm.
Dann ist es wesentlich leichter zu transportieren.
Ja.
Oder das wäre über den Stickstoff, aber man kann auch die Kohlenstoffschiene gehen, Methanisierung,
ja,
Methanketten aufbauen. Da kommen wir dann auch in den Bereich E-Fuels,
mhm,
ja, auch ein Thema, was ich wichtig finde. Das Herzstück davon ist aber erneuerbare Energie und Hydrolyse, also die Bildung von Wasserstoff. Das ist das Herzstück meiner Ansicht nach der künftigen weltweiten Energieversorgung. Davon wird Deutschland sehr viel brauchen.
Mhm.
Also müssen wir jetzt aus Deutschland heraus da rein investieren. Deutschland kann das. Deutschland ist ein Land, was chemischen Anlagenbau wirklich kann. Da sind wir weltführend.
Aha.
Und das wird man da brauchen.
Ja.
Wir sind auch gut in Photovoltaik,
mhm,
und in anderen Fragen, Energieerzeugung, Turbinenbau, ja, die man auch brauchen wird. All diese Sachen, das können wir.
Ja.
Wir haben noch auch gewisse materielle oder finanzielle Ressourcen.
Mhm.
Die müssen wir jetzt einsetzen, um die Versorgung unseres Landes zukünftig ohne solche Abhängigkeiten wie von Russland, die ich schon seit vielen Jahren skeptisch beurteile.
Mhm.
Auch den sehr pragmatischen Kurs gegenüber Russland habe ich immer pragmatisch beurteilt.
Mhm.
Da bin ich da mit der werteorientierten Außenpolitik, die wir jetzt in der Ampel haben, grundsätzlich erstmal sehr zufrieden.
Mhm. Okay, und du hast gesagt, wir müssen jetzt mehr auf erneuerbare Energien und so weiter alles setzen. Und wie konkret kann man sich eure politische Arbeit in dem Ausschuss vorstellen? Also es wirkt jetzt, als wäre der Konsens, okay, wir wissen, wo die Probleme liegen, wir müssen die quasi beheben oder daran arbeiten. Wie geht man denn da konkret vor? Also wie arbeitet man da politisch?
Ja gut, die klassische Entwicklungszusammenarbeit von Deutschland ist, relativ große Geldsummen bereitzustellen. Wir sind, mhm, jetzt bei Etats allein für das BMZ, für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, bei über 10 Milliarden Euro.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, mit diesen 10 Milliarden Euro rettet man nicht die Welt.
Ja.
Wir gehen mit unseren Durchführungsorganisationen, im Wesentlichen ist das die GEZ,
ah, ja, mhm,
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Da sitzen Profis, die wissen, wie das geht.
Ja. Ja.
Auch in den Ländern, die haben viele Angestellte eben auch in den Partnerländern drin. Die gehen da hin und setzen Projekte um. Wir sehen natürlich ganz viele Missstände da,
mhm,
und Probleme, vor denen die Länder stehen, die sie alleine nicht lösen können, weil ihnen die Ressourcen fehlen.
Ja.
Und dann mit partnerschaftlich auf Augenhöhe dort die Probleme anzugehen, ist ja mal wirklich Brunnen zu bohren, Schulen zu bauen,
mhm,
Energieanlagen zu bauen. In abgelegenen Dörfern ist Solarenergie eine tolle Lösung.
Ja.
Wenigstens um da um da Strom hinzubringen, Wasserversorgung, sauberes Wasser, Bildungsstrukturen, Schulen, all das ist unglaublich viel. Es gibt so eine Tendenz von deutschen entwicklungspolitisch Interessierten zu glauben, man könnte die Welt mit Staatsgeld retten und insbesondere mit deutschem Staatsgeld. Aber mit den 10 Milliarden und wenn wir 100 Milliarden draus machen, kommen wir damit nicht so viel weiter. Wir Freien Demokraten haben echt ein anderes Bild davon. Wir wissen ganz einfach, dass das, was Afrika insbesondere, das ist der Kontinent, auf den wir zuerst mal schauen, unser unmittelbarer Nachbar, viele Probleme, kann aber auch Teil von vielen Lösungen sein. Schauen wir mal nur auf Afrika. Was Afrika braucht, ein Kontinent, der sich wahrscheinlich in der Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren verdoppelt. Das bedeutet, die haben dort schon hohe Arbeitslosenraten. Ja, selbst wenn wir dort die Arbeitsplätze verdoppeln, bleiben die Raten hoch. Wir müssen sie eigentlich verdreifachen. Wir müssen dreimal so viele Jobs schaffen. Dieser Aufbau an Wirtschaftsleistung, dafür brauche ich Unternehmen, dafür brauche ich Investitionen, dafür brauche ich auch deutsche Unternehmen, die Know-how haben, die dort sich trauen zu investieren und denen wir Rückendeckung geben. Und gegen alle diese Wirtschaftsbetriebe gibt es dann ganz große Vorbehalte bei diesen NGOs, ja, die ich mit Sorge betrachte, weil ohne Wirtschaft funktioniert das nicht. Da müssen wir weitern auf dem Weg. Und jetzt gerade, was ich auch gesagt habe, im Zusammenhang mit der Erzeugung erneuerbarer Energien in einem großen Maßstab, die auch Exporte ermöglicht, natürlich die Länder mit Energie versorgt, aber zusätzlich noch Exporte für uns. Dann wird ein Win-Win-Verhältnis draus. Wir bauen gemeinsam eine Fabrik, die gemeinsam die Probleme von denen und von uns löst. Und dort auch Wohlstand hinbringt, ja, die dort Geld hinbringt, als hätte man ein Bohrloch, ja, nur ohne CO2. Das müssen wir aufbauen und das geht nicht, wenn ich so einen grundlegenden Misstrauen gegen Wirtschaften habe. Ja, ich muss auch Unternehmertum, ich muss vom Unternehmer fordern, dass er anständig handelt. Ja, aber ich muss auch das Vertrauen haben, dass es Leute gibt, die das tun und nicht mit einem grundsätzlichen Wirtschaftsmisstrauen an die Sache herangehen. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, mit unserem Ansatz von vielen anderen Akteuren dort. Aber ich muss auch sagen, groß und ganzen, jetzt auch in der Ampel, die Zusammenarbeit mit den Kollegen von Grünen und SPD ist da sehr gut. Also wir sprechen drüber, wir sprechen auch über unsere Unterschiede, ohne uns in die Haare zu kriegen.
Eben, das heißt, Fortschrittskoalition funktioniert.
An dieser Stelle würde ich sagen, ja.
Okay. Gibt es da gerade irgendwas Konkretes an Projekten, über das man sprechen darf oder das man vielleicht als Beispiel anführen könnte?
Nein, im Moment haben wir wirklich tatsächlich das große Problem, dass wir gigantische Ernährungsprobleme haben, die uns wirklich große Schwierigkeiten machen können. Ja, wie gesagt, wenn in den Ländern das Essen knapp wird, Auch Wasser hat dieses Sprengpotenzial. Dann hat es eine hohe destabilisierende Wirkung, der wir entgegenarbeiten müssen. Und da kann man tatsächlich da muss man jetzt an der Ernährungssicherheit arbeiten. Das sind zum Teil auch Notprojekte. So sind auch die Haushalte jetzt strukturiert, dass da Positionen drin sind, die eben nicht so langfristig sind, sondern wo man kurzfristig irgendwo mit reingreift. Auch nicht nur bilateral, also wir arbeiten direkt mit einem anderen Land zusammen, sondern auch multilateral, also mit Organisationen, die in vielen Ländern tätig sind, wie zum Beispiel gerade das stark geforderte World Food Program, das von den UN aufgesetzt wurde, wo ich mir auch Projekte im Ausland angeschaut habe, die hochprofessionell arbeiten und unglaublich viel Leid gerade verhindern können.
Leid verhindern klingt gut.
Wir müssen aus diesem Krisenmodus aber rauskommen und strategisch etwas aufbauen, wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen.
Ah, das ist das Ziel.
Das ist das Ziel, dass sich Deutschland und mit Unterschreibung der Pariser Verträge und dann nochmal durch das Verfassungsgericht bestärkt, in eigenen, noch ambitionierteren Zeitplänen. Also 2045 ist, glaube ich, das, was wir jetzt alle vor Augen haben. Das ist eine wahnsinnige Aufgabe, die wir uns da gestellt haben. Das ist kein Spaziergang dorthin. Denn wir wollen ja den deutschen Wohlstand oder den europäischen Wohlstand erhalten. Ich halte das auch für absolut notwendig. Ich bin ein großer Freund des Gedankens, dass Deutschland einen Vorbildcharakter hat. Aber wenn Deutschland seinen Wohlstand abbaut, wenn wir verarmen, was in einem Land, was hohe Sozialstandards eingeführt hat, die es dann aufgeben müsste. Wenn das Geld nicht mehr erwirtschaftet wird, gibt es auch nichts mehr zu verteilen. Dann werden ja auch hier Verteilungskonflikte ausbrechen, die anderen Ländern nicht das Gefühl geben werden, wir machen es auch so. Also wir sind gut beraten, auch immer auf die wirtschaftliche Arbeitsplätze-Seite zu gucken und der Welt zu zeigen, dass man diese Transformation schaffen kann, ohne seinen Wohlstand aufzugeben. Das ist ein anderes Narrativ, als das, was ich manchmal höre, wir müssen verzichten, wir müssen reduzieren, wir müssen auch mal den Gürtel enger schnallen. Das wird ja auch häufig von Leuten erhoben, die sich's ganz gut leisten können.
Ja.
Wenn ich ein sehr ordentliches Jahresgehalt habe, dann kann ich ja mal auf ein paar Prozent verzichten. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die haben nicht so viel Geld, die haben nicht solches guten Einkommen, bei denen kann man nicht so viel wegknapsen.
Ja.
Und zu glauben, man müsste nur ein paar Reichen irgendwas wegnehmen und könnte dann jahrzehntelang die Ärmeren sozusagen die Nachteile, die denen entstehen, ausgleichen, das halte ich für einen wirtschaftlichen Irrglauben.
Ja, okay. Jetzt hast du das Thema Vorbildfunktion angesprochen. Hast du denn selbst irgendwelche Vorbilder, vielleicht politisch oder?
Also, als ich jung war, war immer Albert Einstein mein Vorbild.
Ach, süß.
Der übrigens auch politisch ganz interessant immer war.
Ja.
Albert Einstein hat ja auch immer sich politisch geäußert.
Ja, das war mir gar nicht so bewusst.
War auch immer sehr ein politischer Mensch. Ist aber auch mal gefragt worden, ob er Präsident des damals neu entstandenen Staats Israel werden möchte und hat das zurückgewiesen, auch mit der Bemerkung, da würde er sich nicht auskennen.
Aha.
Es ist mir ein Vorbild, ja. Dass jemand, also ich war mir schon klar, dass ich nicht derjenige bin, der nochmal die Relativitätstheorie entwickelt. Ich fand Physik einfach interessant. Aber ich finde Albert Einstein wirklich ein Vorbild, auch in dieser Bescheidenheit zu sagen, es gibt Sachen, in denen kenne ich mich aus, es gibt Sachen, in denen kenne ich mich nicht aus.
Ja.
Und mein Ruhm soll niemand dazu verleiten, zu glauben, ich wäre ein guter Staatspräsident.
Sehr gut. Da sind wir auch wieder beim Thema am Boden bleiben. Sich nicht überschätzen. Okay, alles klar. Jetzt sind wir ja in der letzten Sitzungswoche und kurz vor der Sommerpause. Hast du für den Sommer was vor? Gibt es Erholung? Wird da fleißig weitergearbeitet? Wie sind die Pläne?
Also in der Tat plane ich jetzt erstmal in den nächsten Wochen Urlaub.
Mhm.
Den brauche ich auch in meiner Familie.
Ja.
Wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, dann geht es dann weiter mit der Sommertour, weil jetzt war viel Berlin jetzt. Ich muss jetzt auch wieder im Wahlkreis zeigen,
ja.
dass wir da sind, mit Unternehmen sprechen, die vor großen Herausforderungen stehen.
Ja.
Die Leute sollen sehen, dass wir in Berlin sehen, wo der Schuh drückt.
Ja.
Wir haben viele schwierige Situationen. Man muss da keine Schuldzuweisungen machen. Sicherlich sind auch Fehlentscheidungen in der Vergangenheit getroffen worden. Aber erstmal ist es einfach so. Wir haben jetzt eine schwierige Situation.
Mhm.
Es droht uns, die Energieversorgung zusammenzubrechen. Für die Privathaushalte heißt im Winter Wärme, für die Wirtschaftsunternehmen, das heißt Arbeitsplätze, Produkte.
Mhm.
Ja, das heißt, wenn das nicht mehr funktioniert, dann werden die nächsten Lieferkettenprobleme auftauchen. Ja, ich sag mal, ganz, ganz, ganz großer Verbraucher von Energie ist die chemische Industrie.
Mhm.
Wenn in der chemischen Industrie bei uns die Produkte nicht mehr hergestellt werden, die Lieferketten zusammenbrechen, dann wissen wir noch gar nicht, welche Folgen das alles hat auf, sagen wir mal, Medikamente, auf alles, was wir so brauchen. Das sind einfach unglaublich viele wichtige Stoffe. Da kann wahnsinnig viel ins Stocken kommen. Bauen, Straßenbau, Medizin, ja, die medizinische Versorgung, da hängt unglaublich viel dran.
Ja.
Und wir müssen das jetzt einfach irgendwie auch mit einem gewissen Pragmatismus lösen.
Mhm.
Und das wird so nicht sein, dass wir in den nächsten 2 Jahren Deutschland auf Erneuerbare umstellen,
ja.
sondern wir müssen erstmal Ersatz- und Brückentechnologien und Brückenlieferketten. Ja, und deswegen, sag mal, es ist auch für die Grünen kein Vergnügen gewesen, dass der grüne Minister Habeck nach Katar fahren muss und dort fossile Energien einkaufen.
Ja.
Aber das sind die Sachen, die wir jetzt tun müssen.
Ja.
Und gleichzeitig schauen, wie wir höhere Energieeffizienz haben, wie wir alternative Lieferquellen und vor allen Dingen auch Erneuerbare im globalen Maßstab, im großen Maßstab. Es geht um unglaubliche Größen. Also der Glaube, wir bauen hier nur in Deutschland noch ein paar Windräder und das Problem ist gelöst, ist unglaublich weit an der technischen Realität vorbei.
Mhm.
Und der Bundestag kann vieles, ist ein tolles Parlament. Aber Naturgesetze kann auch der Bundestag mit 2/3 Mehrheit nicht ändern.
Schön formuliert, ja. Aber das klingt ja so, als würde zumindest der Fahrplan stehen sozusagen und weiß, wie man jetzt weitergehen muss. Und
ja, ich glaube, dass wir schon als Regierung gerade zeigen, dass wir mit dieser wirklich schwierigen Situation gut umgehen. Es geht im Moment erstmal um fossile Stoffe, aber wir müssen natürlich gleichzeitig strategisch, perspektivisch dranbleiben, wie wir die ersetzen.
Hm.
Und wir dürfen jetzt auch nicht ins zu kurzfristige Krisendenken verfallen und unsere Fernziele weiter verfolgen. Und das ist mir ein großes Anliegen, jetzt als entwicklungspolitischer Sprecher, eben diese neuen globalstrategischen Verbindungen aufzubauen mit Energiepartnerländern, um uns auf eine neue, wirklich eine andere Welt vorzubereiten. Die Welt ohne Fossile wird eine andere sein, wenn es uns gelingt. Mhm. Wenn wir es schlecht machen, wird es einfach nicht gelingen. Da sagen manche auch so, ja, das kommt doch von alleine. Das kommt nicht von alleine. Wir können da einiges an Gesetzen machen, aber am Ende wird es so sein, dass in vielen anderen Ländern weiter Fossile verbrannt werden in großem Stil, wenn wir keine Alternativen dazu aufbauen. Mhm. Und das ist das, was wir gut können, weil wir die wissen, wie man forscht, wir wissen, wie man Strukturen aufbaut, wir wissen, wie man Unternehmen gründet, wir haben auch noch Geld für Investitionen und das müssen wir jetzt aufbauen und zeigen und Strukturen etablieren. Und es ist mir wichtig in der Entwicklungszusammenarbeit, da jetzt die Pflöcke einzurammen, die man einrammen muss.
Okay, jetzt hast du global strategisch gesagt, welche Sprachen sprichst du denn selbst eigentlich alles?
Ich habe in der Schule Latein, Englisch und Französisch gelernt. Mhm. Mein Französisch ist sehr eingerostet. Mhm. Aber Vorsicht, alle Franzosen. Ich verstehe noch sehr gut.
Na, immerhin.
Auch wenn es beim Sprechen wirklich nicht so einfach ist. Ich habe Frankreich auch als Schüler sehr, sehr, sehr schätzen gelernt. Ich war zweimal in französischen Familien für Wochen, um Französisch zu lernen. Es war unglaublich effektiv. Ist nur leider halt 35 Jahre her.
Ja.
Aber ich habe Frankreich da auch lieben gelernt. Als Land. Und die Menschen. Aber ich spreche Englisch, wie ich es in der Schule gelernt habe. Ich habe leider nie die Gelegenheit gehabt, im Ausland zu studieren. Mhm. Das war, als ich studiert habe, noch nicht so üblich, wie es heute ist.
Ja.
Ist heute, Gott sei Dank, sehr viel üblicher. Junge Leute heute, wie du, kriegen da mehr Möglichkeiten, als wir damals bekommen haben. Diese ganzen Erasmus-Programme sind damals erst gerade sozusagen entwickelt worden.
Ja.
Als ich aus dem Studium rausgegangen bin, da war das plötzlich so ein Wort, Erasmus. Mhm. Bei mir in Naturwissenschaften ist das noch nicht gelebt worden an der Uni. Ich bedauere das heute. Deswegen glaube ich, ist mein Englisch ganz passabel.
Mhm.
Aber es wäre sicherlich besser, ich wäre ein halbes Jahr oder ein Jahr mal in Amerika oder in England gewesen.
Ja.
Das hätte ich auch gerne gemacht. Aber Englisch geht so weit, wie ich es halt auch für meinen Ausschuss brauche.
Mhm.
Und Latein, ja, ich finde, es hat mir für mein Leben einiges gebracht als Journalist, weil man, wer Latein kann, schon mit Sprache, glaube ich, ein bisschen besser lernt, umzugehen.
Mhm.
Ein bisschen Grammatik besser versteht.
Ja.
Ich glaube, dass es stimmt. Ich sage nicht, was man machen muss. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, wer kein Latein kann, kann kein Deutsch. Aber ich glaube, wer Latein kann, kann ein bisschen besser Deutsch. Nachher auch. Hm. Aber das ist halt jetzt ja keine Sprache, die von Bedeutung ist. Den Vatikan habe ich noch nicht besucht.
Echt nicht?
Doch, also als Tourist, aber nicht in offizieller Mission.
Okay, alles klar. kennst du den Friedhof, wo man nur als Deutschsprachiger, also so habe ich gelernt aus Reiseführern, drauf kann auf dem Vatikangelände?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Okay, weil irgendwie habe ich gelesen, beziehungsweise ich war auch da und war so, man muss diesen Schweizer Gardisten ins Ohr flüstern, dass man irgendwie zu diesem Friedhof da will, auf Deutsch, und dann darf man da durch. Aber davon hast du nichts gehört.
Nee, aber wenn ich das nächste Mal in Rom bin.
Ja.
Werde ich mir das anschauen. Das klingt so, als würde ich sehen wollen.
Ja, Reiseempfehlung ist hiermit ausgesprochen. Okay, alles klar. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Ich habe nämlich gerade gar nicht im Kopf, wie lange wir schon miteinander sprechen. Mein Handy will es mir auch nicht sagen. Doch, jetzt. Okay, genau. Wir sind nämlich schon gut zeitlich dabei. Dann würde ich nämlich fragen, was du sonst noch auf dem Herzen hast. Hast du irgendwelche abschließenden Worte?
Ja, also wenn ich so die Möglichkeit habe, eine Botschaft zu senden. Wir sind ja gerade wirklich in einer spannenden Situation. In der Welt verändert sich gerade unglaublich viel.
Hm.
Und wir als Freie Demokraten sind jetzt damit dabei an der Regierung in Deutschland. Ich bitte um ein bisschen Vertrauen. Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig.
Ja.
Das ist jetzt die Regierung, die wir haben. Und da leiden wir auch unter manchen Sachen drunter, mit zwei linken Parteien zusammen regieren zu müssen, ist für uns kein Spaß. Und diese beiden linken Parteien sagen, so mit diesen Liberalen da zu regieren, macht auch keinen so großen Spaß. Lieber wären wir unter uns, aber die Mehrheit haben sie halt nicht. Es blieb uns ja nicht viel anderes übrig, als das zu machen. Ich glaube, wir haben es mit Pragmatismus und Vernunft auch ganz gut aufgesetzt. Ich werbe darum, dass wir das Vertrauen haben, dass wir das irgendwie so zusammen hinkriegen, dass wir gemeinsam wirklich zukunftsträchtige Entscheidungen treffen, die das Land voranbringen und vielleicht auch eine größere gesellschaftliche Akzeptanz finden, als wenn es so eine Richtungsregierung wäre.
Ja.
Also wenn man jetzt eine rein linke Regierung hätte oder so eine bürgerliche Regierung, wir haben jetzt eine gemischte Regierung, wo wir tapfer versuchen, den bürgerlichen Teil zu verteidigen und entsprechende Kompromisse auszuarbeiten. Und ich werbe um das Vertrauen, dass ihr da draußen uns zutraut, dass wir das alles gut hinkriegen. Dazu brauchen wir natürlich auch offene Kritik, aber nicht das Vertrauen verlieren, sondern immer an der Sache einzeln kritisieren. Und dann, glaube ich, ist Deutschland vielleicht irgendwann mal geschichtlich im Rückblick gar nicht so schlecht gefahren mit so einer neuen Drei-Parteien-Konstellation.
Ja, das finde ich eine schöne Botschaft. Nicht das Vertrauen verlieren. Wir brauchen auch noch einen Folgentitel. Das ist immer meine gemeine letzte Frage. Dein Name sollte optimalerweise darin vorkommen. Hast du eine Idee?
Mein Name soll da drin vorkommen und ist wie ein formulierter Mottosatz.
Ja.
Ja, da bin ich jetzt tatsächlich unvorbereitet. Keiner hat mich vorgewarnt, dass ich das am Ende machen muss. Also ich würde zum Beispiel sagen, Till Mainzmann kümmert sich in Berlin um die globale Energiezukunft unseres Planeten. Das klingt
Ein
sehr, sehr
bisschen lang.
groß.
Sollte optimalerweise auch noch im Podcast-Player einmal durchlaufen können. Also vielleicht so drei, vier Worte weniger. Noch ein bisschen kompakter.
Mansmann kümmert sich um die globale Energieversorgung.
Naja, also dann können wir Till auch noch mit reinnehmen, aber dann nehmen wir doch das. Bin ich mit einverstanden. Dann gucke ich mal, dass ich das in die Headline geschrieben bekomme. Dann bleibt mir auch nicht so viel mehr über. Ach doch, warte mal, eine letzte Frage hätte ich noch, wenn ich darf. Du hast vorhin von journalistischen Regeln gesprochen. Gibt es welche?
Oh ja, da gibt es unglaublich viele. Es gibt ungeschriebene Regeln.
Ja.
Es gibt auch aufgeschriebene Regeln, zum Beispiel den deutschen Pressekodex, dem sich viele angeschlossen haben. Manche auch nicht offiziell, aber so ist zum Beispiel wirklich ein Pressekodex, also für Printmedien, aber auch im Wesentlichen halten sich oder sollen sich Hörfunk- und Fernsehjournalisten dran halten.
Ja.
Es gibt solche Regeln wie unter 1 oder 2 unter 3. Wir wissen das hier alle. Das sind ja alles Übereinkünfte, mit denen man arbeiten muss. Denn eigentlich muss es ein gewisses Vertrauen geben zwischen den Objekten der Berichterstattung, zu denen ich jetzt gehöre, nach dem Seitenwechsel, und denen, die Berichterstattung machen, eine gewisse gegenseitige Fairness.
Ja.
Wird nicht immer eingehalten, ist manchmal schwierig, aber die Regeln gibt's.
Okay, alles
Und die
klar.
sind auch, glaube ich, den Akteuren immer bewusst.
Ja, aber es halten sich halt nicht alle immer dran, ne?
Ja, das kann immer wieder mal passieren, aber im Großen und Ganzen erlebe ich also wir sind wirklich unserer großen Glücke, die Deutschland hat, ist es ein freies Land zu sein mit einer freien Presse. Über die ärgere ich mich ganz oft,
Ja.
ja, und ich weiß auch manchmal, wahrscheinlich ärgern sich auch manchmal Journalisten über mich.
Ja.
Egal, gut, dass wir sie haben.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu
Ja, und
und
gut. Und gut, dass wir sie haben und dass sich das Ganze auch weiterentwickelt, ja, sodass
ja.
wir auch zum Beispiel gute Podcasts haben.
So nämlich. Sehr schön. Sag mal, warst du BPK-Mitglied oder sowas?
Nee,
Jemals?
nee.
Hat sich aufgrund der Thematik wahrscheinlich auch nicht so ergeben.
Nee, das ist ja eine Organisation der Hauptstadtpresse
Ja,
und ich
genau.
bin ja
Ja.
in der Provinz gewesen.
Richtig. Aber gut, jetzt hat sich ja auch hierher verschlagen und schön, dass du dann beide Seiten mal erleben durftest. Alles klar. So, dann bleibt mir jetzt aber wirklich nichts mehr zu sagen, außer vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Rede und Antwort gestanden bist. Und genau, ich denke, wir laufen uns hier im Bundestag wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal über den Weg.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Gerne. Mir auch. Und dann sage ich wie immer, over and out.